Die Verwaltung ist dafür da, um die organisatorisch notwendigen Dinge zu erledigen. Wenn sie das nicht können, dann sollen sie sich vom Acker scheren. Dann sollen sie einfach verschwinden und gehen. Aber sitzt sich ja gut in einer warmen Stube von Montag bis Freitag mit Klugscheißen. Aber die Eisenbahn rollt, auch wenn das Management nicht da ist. Und das ist der Beweis dafür, dass alle im wertschöpfenden Teil, im direkten Bereich, ihre Arbeit gewissenhaft erledigen und so das System am Rollen halten. Und deswegen sind sie die Wertvolleren im System.
Die gute Gesellschaft. Der Interview-Podcast mit Bent-Erik Scholz.
Ich sitze heute im DBB-Forum gegenüber eines Mannes, den ich oft im Fernsehen gesehen habe und der mich fasziniert hat. Ich sitze gegenüber Klaus Wieselski. Schönen guten Tag.
Schönen guten Tag.
Herr Wieselski, Sie sind ja ein sehr fleißiger Mann immer gewesen, sind aktuell offiziell in Rente, nehmen aber immer noch viele Termine wahr. Sie waren ja der Gewerkschafter schlechthin, wenn es um die Deutsche Bahn geht. Was machen Sie jetzt?
Nun, der aktive Teil in der GDL ist beendet. Mein Nachfolger ist am Werke und seine beiden Stellvertreter, die ihn unterstützen. Von daher sind wir zwar im engen Kontakt, aber ich beeinflusse die GDL-Politik nicht mehr direkt und aktiv. Sie sagten, wir sitzen im Haus des Deutschen Beamtenbundes und Tarifunion. Ich bin hier stellvertretender Bundesvorsitzender und widme mich dem Teil noch ein Stückchen. Darüber hinaus wollte ich nie gar nichts tun. Und vielleicht wissen Sie es, wir haben eine Genossenschaft gegründet im Jahr 23. Und da bin ich seit 1. Februar jetzt Vorstand. Vielleicht der Einzige in Teilzeit. Aber ich wollte nicht mehr ganz so mit 150%, sondern etwas zurückfahren. Bin aber gebeten worden, die Aufgabe mit zu übernehmen, damit das von uns auf die Welt gebrachte Baby dann auch das Laufen lernt.
Natürlich.
Und das macht mir Freude.
Vermissen Sie das aber manchmal so, also dann so dran zu sein? Sie hatten ja wirklich, man hat Ihnen ja immer so diese Macht nachgesagt, im Zweifelsfall halt Deutschland stillstehen zu lassen.
Nun, die Macht haben wir.
Ja.
Leider ist es in der Öffentlichkeit, in der Presse immer so dargestellt worden, als wäre das mein besonderes Hobby, Deutschland zum Stillstand zu bringen. Die eigentliche Ursache ist ein total beklopfter Bahnvorstand, der die ganzen Jahre nie begriffen hat, dass man sich gegen die eigenen Mitarbeiter nie in Stellung bringen kann. Ein Arbeitgeber, der das tut, ist von Haus aus zum Verlieren verurteilt. Die Deutsche Bahn hat im Vorstand keine Lernkurve. Ich habe insgesamt mehrere Personalvorstände überlebt im Sinne von, sie sind gegangen, ich war immer noch da und jeder hat es neu versucht und hat versucht, die GDL in die Knie zu zwingen und hat es nicht geschafft, was ich sehr gut finde und was die Eisenbahnerinnen und Eisenbahner in verbesserten Arbeits- und Einkommensbedingungen wiederfinden. Und das ist für sie natürlich ein wichtiges Element. Von daher, die Auseinandersetzungen müssten nicht sein. Andere Unternehmen haben bewiesen, dass es ohne Streik geht.
Ja.
Wenn man sich vernünftig auf einen Kompromiss einigt, beim Tarif ist man halt immer dazu verdammt. Am Ende muss man sich einigen. Das geht nicht, dass man auseinanderläuft, eine Runde dickst und sagt, mit dem rede ich nicht mehr, sondern sie müssen sich mit ihrem Gegenüber immer zu einer gemeinsamen Lösung durchringen. Und da ist halt die Frage, ob man sich vorher immer die Köpfe einschlagen muss und das Land tatsächlich so negativ beeinträchtigen, wie wir das immer wieder mussten.
Ja, ich fand das immer toll im Grunde genommen. Also ich habe mir immer gedacht, jeder Mensch, der arbeitet, müsste sich eigentlich einen Klaus Wieselski wünschen.
Gibt's auch viele, die sich einen Gewerkschaftsvorsitzenden wünschen, der am Ende des Tages so, ich sag's mal einfach, so eine konsequente Haltung hat und so ein Stehvermögen auch. Ich sage Ihnen aber auch, Sie wissen, das ist nie die Leistung eines Einzelnen, sondern es ist immer die Leistung eines großen Kollektivs, einer Gruppe, die um mich herum agierenden Kollegen im engsten Kreis, die sehr idealistisch unterwegs sind mit mir gemeinsam und natürlich die Mitglieder selbst, die an den Vorstand glauben, der einen Hintern in der Hose hat und der nie umkippt, wenn irgendwo ein Sturm weht, auch wenn die Bildzeitung irgendwas tituliert, was sowieso nie wahr ist, aber am Ende des Tages eben den Streik als solches beschädigen soll. Das haben unsere Mitglieder begriffen, dass wenn wir zusammenstehen, wir unschlagbar sind.
Absolut. Ich möchte mit Ihnen über mehrere Bereiche, bevor wir über die Deutsche Bahn im Detail sprechen, würde ich gerne mit Ihnen über Arbeit sprechen. Sie kommen aus Dresden. Die damalige DDR verstand sich als ein Arbeiter- und Bauernstaat. Ja. Sie haben gesagt, mit der Wende begann Ihre Politisierung. Wenn dieser Staat sich Arbeiter- und Bauernstaat nennt, dann gibt er sich ja ein Profil von, wir definieren uns über den Wert, den wir den Arbeitern geben. Welche Unterschiede haben Sie festgestellt im vereinten Deutschland? Zu dem Umgang mit der Arbeiterschaft in der DDR beispielsweise?
Nun, erstmal muss man sagen, das Benennen als Arbeiter- und Bauernstaat sagt noch gar nichts. Sie sagen zu Recht, ich bin erst nach der Wende politisiert worden im Sinne von, dass ich selbst aktiv geworden bin und Politik betrieben habe. Gewerkschaftspolitik ist auch eine Form von Politik. In der DDR-Zeit habe ich die Finger davon gelassen und habe mich eigentlich vom System ferngehalten, weil ich festgestellt habe, dass diese Partei verlogen ist. Das heißt, die Parteifunktionäre haben sich bereichert, haben sich die Taschen vollgestopft, sie haben Wasser gepredigt und Wein gesoffen, wie die Priester im 15. Jahrhundert im Ablasshandel. Die haben der Wollust gefrönt und am Ende haben sie Gürtelengerschnallen verordnet. Und so etwas hasse ich, weil das ist verlogen. Das ist eine politische Linie, die ich nie vertreten möchte. Und deswegen habe ich mich überhaupt nie in dem System irgendwie anfassen lassen unter der Überschrift länger gedient bei der Armee oder in die Partei eingetreten, habe ich alles gelassen und mit klaren Worten auch zurückgewiesen, warum, wieso, weshalb. Das heißt, ich habe eine Meinung gehabt.
Hat sie das in Bredouille gebracht?
Nein, und zwar deswegen nie, weil die Meinung des Einzelnen war uninteressant im Sinne von, die war nie gefährlich. Erst wenn sie Gleichgesinnte um sich geschart haben und begonnen haben, aktiv gegen das System zu kämpfen, dann waren sie im Fokus. Die wussten, dass ich eine Haltung und eine Meinung habe und haben mich in Ruhe gelassen. Aber ich habe auch nie einen aktiven Widerstandskämpfer gegeben im Sinne von, dass ich jetzt Gleichgesinnte um mich geschart habe und aktiv gegen das System gearbeitet habe. Dazu ist es mir auch zu gut gegangen. Wir waren Lokomotivführer. Wir hatten gutes Einkommen. Ein Diplom-Ingenieur oder ein Ingenieur hat 800, 850 Mark verdient. Wir lagen mit ein paar Überstunden und den Schichtzulagen bei 1300, 1400, wenn es guter Monat war, 1500 DDR-Mark. Und das war sehr viel Geld. Und damit konnte man zumindest in einem begrenzten Rahmen durchaus exzellent leben. Und wenn man eben nie in eine bestimmte Himmelsrichtung reisen durfte, in den Westen, dann habe ich mich damit abgefunden, indem ich gesagt habe, okay, da schauen wir mal, was in Richtung Osten alles zu sehen gibt. Und da gab es genügend, wo man hinreisen konnte und wo es auch Spaß gemacht hat.
Ich hatte Sie gerade unterbrochen bei der Geschichte auch Ihrer Politisierung. Also Sie haben im Grunde genommen gesagt, ich halte mich raus, es geht mir gut, ich tue, was ich tun möchte.
Ich habe mein Intellekt für die Familie, für die Wohnung, für die Beschaffung der Dinge, die es schwierig gab oder gar nicht gab, habe ich mich stark gemacht und habe meine Arbeit als Lokomotivführer mit viel Freude gemacht. Die Politisierung, die Sie ansprechen, begann im Prinzip mit der Wendezeit. Als die neue Zeit anbrach, wussten wir ja alle nie, wo die Reise hingeht. Und wenn Sie sich überlegen, wie schnell und wie klug die Lokführer reagiert haben in der DDR, dann müssen Sie einfach die zeitliche Schiene sehen. 9. November wird die Grenze geöffnet. Durch ein Versehen geht die plötzlich auf. Ja. Am 24. Januar 9. November 89 geht die Grenze auf. Am 24. Januar 1990 haben sich 95 Kollegen in Halle an der Saale getroffen und haben einen Gründungskonvent durchgeführt und haben eine Gewerkschaft gegründet. Nämlich die GDL DDR, die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer DDR. Das war noch mitten im DDR-System. Das war noch eigentlich verboten, weil es gab nur eine Gewerkschaft, das war der FDGB, der Freie Deutsche Gewerkschaftsbund, aber die Leute waren mutig, haben das gegründet. Ich war in einer Einsatzstelle vom BW Dresden, draußen in Pirna, und wir haben die Entwicklung gar nicht so richtig am Anfang wahrgenommen. Und irgendwann kam ein Kollege auf mich zu und sagt, du, bei uns ist irgendwas nicht in Ordnung, wir pennen hier. In Dresden steppt der Bär, da haben die das Gewerkschaftsbüro okkupiert, haben gesagt, jetzt sind wir dran, wir sind die GDL, die Lokführergewerkschaft in der DDR. Und haben Mut bewiesen. Und daraufhin habe ich mich mit dafür interessiert, bin aktiviert worden durch meinen damaligen Mentor Lothar Hatzig, der gesagt hat, du bist unverbrannt, du hast keine Parteizugehörigkeit, du solltest dich engagieren. Da das eine Aufbruchstimmung war und im Prinzip innerhalb eines alten, untergehenden Regimes eine neue Organisation aufgebaut wurde, war ich innerhalb des Jahres 1990 schon Ortsgruppenvorsitzender. Kollegen in den alten Bundesländern haben immer gefragt, was ist denn das? Das geht gar nicht. Man fängt ja als Jugendlicher in der Ortsgruppe an, wird dann vielleicht Kassierer, dann mal Stellvertreter und irgendwann mal Vorsitzender. Bei uns entstand das neu und schwuppdiwupp im Herbst 90 war ich Ortsgruppenvorsitzender der Ortsgruppe Pirna. Und 92 war ich schon Mitglied des Hauptvorstandes der GDL im damaligen Bezirk Dresden als Stellvertreter. Und das bedeutet, dass wir im Prinzip in einer Hochgeschwindigkeit eine eigene Gewerkschaft gegründet haben, die mir auch Freude und Spaß gemacht hat. Wir wollten nämlich unser Schicksal in die eigenen Hände nehmen und nie immer von anderen bevormundet werden. Und über diese Neukonstruktion war ich sehr schnell in verantwortlicher Position. Und von da an ging der Weg immer weiter, weil im Kontext gesehen, 90 im Herbst haben wir den 3. Oktober 1990 die Wiedervereinigung. Plötzlich wirkt auf uns ein komplett anderes Rechtssystem. Wir haben schon im Sommer begonnen, Personalratswahlen durchzuführen, weil wir waren öffentlicher Dienst im klassischen Sinne, haben wir einen Personalrat gewählt. Und so ist eins zum anderen gekommen. Die Entwicklung innerhalb der GDL ist das eine. Die Politisierung entstand allein dadurch, dass ich unglaublich viel lernen musste in einer kurzen Zeit und mich dann für die Kolleginnen und Kollegen eingesetzt habe, was mir immer Freude gemacht hat.
Sie hatten gesagt, Sie wollten damals Ihr Schicksal in die eigene Hand nehmen als Eisenbahner.
Die Lokführer in der DDR wollten ihr Schicksal in die eigene Hand nehmen und haben mit ihrer eigenen Gewerkschaft die Interessen vertreten, die notwendig waren, gewerkschaftspolitisch gegenüber dem Arbeitgeber.
Irgendwie dieses in die eigene Hand nehmen wollen, auch damit zusammen, wie sich dann eben im Eindruck der Wendezeit die Arbeitsverhältnisse in der Gesamt-DDR ja für viele Leute verändert haben. Ich denke da an die Treuhand, ich denke an Abschlüsse, die aberkannt wurden, dass man da gesagt hat, so wir wollen eine Organisation haben, die uns vor
Das war nie wendebezogen, sondern das war berufsbezogen. Mhm. Wir waren ja eine reine Berufsgewerkschaft, nur Lokomotivführer. Und unser Vorbild war die GDL in den alten Bundesländern. Die waren sehr früh da, haben uns informiert, unterrichtet, wie sie aufgebaut sind. Und wir haben im Prinzip eine vergleichbare Parallelorganisation in der DDR entstehen lassen, noch zu DDR-Zeiten. Und das hatte sich im Prinzip erledigt in dem Moment, wo die deutsche Einheit da war. Da war das Recht der Bundesrepublik für uns gültig. Da konnte jeder frei eine Gewerkschaft gründen. Das war nichts mehr, was in irgendeiner Form strittig gestellt werden konnte. Wir waren auch sehr zeitig schon auf einer Auseinandersetzung, weil es ging im Juni 1990, ging es um die Frage der Umstellung der Löhne. Und da haben wir das erste Mal einen Warnstreik durchgeführt, die Lokführer, weil wir dafür gekämpft haben, dass die Löhne 1:1 umgestellt werden und nicht 1:2, was damals so geplant war. Und wir waren erfolgreich. Wir haben also erreicht, dass die Löhne 1:1 umgestellt werden. Die Solidarisierung unter den Lokführern ist unglaublich gut. Wir waren innerhalb des ersten halben Jahres, 90% aller Lokführer in der DDR waren in dieser GDL-DDR. Und wir haben sie im Januar 1991 in Kassel, haben wir die beiden GDLen verschmolzen. Was gut und richtig war, die GDL, die schon immer da war, mit der GDL-DDR auf eine GDL verschmolzen, weil Parallelorganisationen bringen eher Verluste als tatsächliche Erfolge. Und innerhalb dieser dann existierenden GDL, innerhalb der beiden Eisenbahnen, Deutsche Reichsbahn, Deutsche Bundesbahn, die sich sehr ähnlich waren in ihrer inneren Struktur, in ihrer Durchführung, halb militärisch organisiert, da haben wir uns dem Grunde nach ausgekannt in den Betrieben. Und wir haben ausschließlich Gewerkschaftspolitik im Sinne von Arbeits- und Einkommensbedingungen für Lokomotivführer gemacht. Was am Anfang noch sehr schwierig war, weil es war alles neu. Tarifverträge, die Gesetzgebung darum herum, Tarifvertragsgesetz, die Tarifautonomie, das war für uns alles Neuland. Aber wir haben in hoher Verdichtung gelernt und sehr schnell begriffen, uns in dem Rechtssystem zu bewegen. Und das finde ich eigentlich ist ein Glücksumstand, dass ich an eine Stelle gekommen bin, wo ich innerhalb sehr kurzer Zeit die Rechtslage verstehen konnte und wo ich mit unserer Tätigkeit als Gewerkschafter im Prinzip einen Platz in dem Rechtssystem gefunden habe, der ja gut auszufüllen war. Das kann man so sagen. Tarifautonomie, Tarifvertragsgesetz, die Freiheit, Gewerkschaften zu gründen für jeden Beruf, die Freiheit, mit dieser Gewerkschaft auch in den Arbeitskampf zu gehen, wenn man im Verhandlungswege nie zum Erfolg kommt, das finde ich, ist ein hohes Gut. Und ich kriege jedes Mal Schaum vor den Mund, wenn solche Flitzpiepen, die die Bahn privatisiert haben, sich heute hinstellen, anstatt den Fehler zuzugeben, dass die Privatisierung der Bahn das Desaster erst hervorgebracht hat, machen sie den nächsten Fehler und wollen Arbeitnehmerrechte beschränken. Sie gehen jetzt auf Streikrecht unter der Überschrift, das darf nie sein. Wenn die Mehrheit der Bevölkerung dagegen ist, darf nie gestreikt werden. Was ist denn das für ein grundgesetzliches Recht auf die Freiheit der Berufe? Und wenn ich das so von manchen Politikern höre, dann wird mir wirklich schwindlig, weil ich erlebe, dass Grundgesetzänderungen mittlerweile im Handstreich durchgeführt werden können. Wenn ich mich mal auf die aktuelle Politik beziehe.
Ja.
Ich mache zwar Gewerkschaftspolitik, aber ich bin schon aktiv in der jeweiligen Politik drin und da graust es mir, wenn ich sehe, dass ein Kandidat fürs Kanzleramt im Prinzip bis zum Wahlsonntag schwarz predigt und anschließend weiß draus macht. Innerhalb einer Woche ändert er seine Meinung ins komplette Gegenteil und schafft es mit einem Trick, eine Grundgesetzänderung herbeizuführen. Da kriege ich ein bisschen Angst, weil diese Art von Politik ist genau das, was die Menschen in dem Lande abwählen.
Ja.
Ja. Und von daher kann man ja den Kopf in den Sand stecken und so tun, als wäre das alles nie wahr. Aber in Wahrheit wählen die Menschen, vor allen Dingen die im Osten, wählen die etablierten Politiker ab, weil sie ihre Versprechen nie halten, weil sie den Menschen Blödsinn erzählen und weil sie teilweise sogar lügen, und zwar absichtlich. Und da bin ich der festen Überzeugung, dass die Menschen, die in der DDR groß geworden sind, eine viel höhere Sensibilität haben für Politiker, die nie das tun, was sie dem Wahlvolk versprechen. Und deswegen strafen sie sie ab.
Das glaube ich auch.
Sie wählen die Alternative, aber nie unbedingt die Alternative für Deutschland. Das konnte man ganz klar sehen, als BSW entstand. Das war nämlich eine weitere Alternative. Und dass sie dann 11% innerhalb kurzer Zeit macht als neu entstehende Partei, ist ein klares Signal, dass die Menschen, die eine hohe Affinität zum politischen Geschehen haben, einfach sagen, ihr nicht mehr.
Ja.
Und dieses Festhalten an der Macht und dieses Weiter so führt dazu, dass der Zorn der Menschen noch größer wird. Ich gehöre nicht zu denen, die sich freuen, dass wir jetzt ein Vermögen von 500 Milliarden angeblich haben für Infrastrukturen. Ich kann Ihnen auch sagen, warum. Weil wenn die Deutsche Bahn so weiter organisiert bleibt, wie sie organisiert ist, ist das ein Fass ohne Boden. Und wir brauchen alleine die 500 Milliarden. Aber die sind ja für alle Verkehrsträger. Die sind auch für Schulen, für Infrastrukturen insgesamt. Und damit einhergehend gibt es wieder Verteilungskämpfe. Und wenn es nicht spezifiziert wird, habe ich im Moment nie das Gefühl, dass für die Eisenbahn was Gutes rauskommt.
Ja, das ist ja sowieso, da, wenn wir jetzt auf der Ebene gerade sind, bleiben wir kurz dabei. Das ist für mich immer, fühlt sich das an wie so eine Form von Ideenlosigkeit. Wenn dann gesagt wird, im Zweifelsfall schmeißen wir Geld auf ein Problem und hoffen, dass es sich von selbst löst.
Macht man seit Jahrzehnten bei der Deutschen Bahn AG. Man deckt die Probleme, die dieses Unternehmen hat, deckt man mit Milliarden Steuergeldern zu. Und das ist unanständig. Und da ist die Politik und der Bahnvorstand entkoppen den Arsch. Ganz glasklar. Und das stört mich. Und deswegen habe ich auch die Eisenbahnerinnen und Eisenbahner immer aufstehen lassen und sich gegen diese Form einer Eisenbahnpolitik zu wenden. Wir dürfen keinen politischen Streik machen, aber wir haben allen Menschen in dem Lande aufgezeigt, das, was sie hier täglich draußen erleben, der Wahnsinn im Eisenbahnsystem, daran sind nicht die schuld, die draußen die Eisenbahn fahren, sondern es sind die schuld, die es nicht mehr organisieren können, weil sie einfach keine Ahnung haben.
Ja, das habe ich tatsächlich auch, ich zumindest immer so wahrgenommen, wenn ich das beobachtet habe. Aber es gab ja trotzdem, Sie machen sehr viele Themen, auch auf die ich alle gerne eingehen möchte. Ich hoffe, wir finden Möglichkeit dazu.
Sie müssen es zusammenschneiden. Haben Sie denn zeitlich ein Limit?
Nö, überhaupt nicht. Wir können hier bis morgen früh sitzen, wenn Sie das möchten.
Nee, das meine ich nie. Das kann ich nie. Sondern für Ihre Sendung gibt es da einen Schnitt nach einer halben Stunde oder wie auch immer?
Nee. Wir können, das ist das Schöne am digitalen Format. Das kann am Ende, kann es eine Dreiviertelstunde sein oder es kann 3 Stunden sein. Das ist völlig egal.
Haben Sie Thilo Jung geschaut? Jung und naiv?
Ich habe es in Teilen tatsächlich gesehen, ja.
Der hat das eine Mal mit mir 2,5 Stunden gemacht.
Ja, wenn es sich anbietet.
Und es war nicht langweilig. Also ja, für total. Mich nie und für einen Teil der, die sich das angeschaut haben, auch nie. Es war eine interessante Diskussionsrunde.
Absolut. Bleiben wir nochmal bei diesem Thema. Also es gibt diesen Organisationsbauch und es gibt dieses Beobachten der aktiven Politik und es gibt dann eben den Versuch seitens jemanden wie Sie, der das eben als Gewerkschafter irgendwie kommentieren muss, das für die Leute einzuordnen. Ganz oft hatte ich das Gefühl, es gibt ein Bedürfnis gewisser Medienorgane, Sie haben die Bild-Zeitung genannt, über diese Missstände hinwegzugehen und dann einen Sündenbock auszuzeichnen, der dann ganz oft Sie waren. Wie haben Sie das wahrgenommen? Also wie konnten Sie Ihre Botschaft, dass es eben nicht die Eisenbahner sind, die das Problem sind, sondern die Strukturen, wie gut konnten Sie die platzieren?
Das platzierte sich dem Grunde nach von allein, weil die Menschen ja verstanden haben, wenn wir von einer Pünktlichkeit von 95% kommen und mittlerweile teilweise bei 50% angekommen sind, 62% ist so eine aktuelle Zahl, die mir im Kopf ist, dann haben die Menschen verstanden, das findet ja statt in der Zeit, in der nie gestreikt wird. Und wenn wir uns aufgemacht haben zum Arbeitskampf und Ziele formuliert haben, Verbesserung von Einkommen und von Arbeitsbedingungen, dann haben die Menschen sehr wohl verstanden, dass wir nicht das Problem sind, warum die Eisenbahn so schlecht ist. Und wenn ich Sätze verwendet habe wie Nieten in Nadelstreifen in dem Turm da oben, dann stehe ich dazu. Und das ist keine Verbalattacke, sondern das ist schlicht und ergreifend die Wahrheit.
Ja.
Da sitzen Nieten, die haben von Eisenbahn keine Ahnung. Die managen zwar alles, aber sie managen es schlecht, beziehungsweise die Eisenbahn haben sie in den Abgrund geführt. Und sowas kommt von sowas. Man kann alles managen, heißt ja der Satz.
Mhm.
Nur von schlecht bis recht ist die Bandbreite. Und der Beweis, dass sie schlecht managen, ist das, was hier geschieht. Und was mich auch stört, ist, dass jetzt so getan wird, als wäre immer allein die Politik schuld gewesen, weil sie zu wenig Geld gegeben hat. Nein, es war der Bahnvorstand, der das Geld auch sachfremd verwendet hat. Nicht in die Eisenbahn in Deutschland gesteckt, sondern in die Eisenbahn in Uruguay, in Kanada, in sonst wo. Und in hirnrissige Projekte, die alle dem sogenannten Mobilitätsgedanken dienen sollte. Also vom Helikopter bis zum Flixster. Also wir waren überall beteiligt mit Geld, mit Steuergeldern, die wir nicht verdient hatten. Und eins haben wir aber nicht gekonnt, bis einschließlich heute. Eisenbahn in Deutschland. Und so haben wir die Eisenbahn zum Gespött der Nationen gemacht und zum Gespött von ganz Europa und der Rest auch der ganzen Welt. Und das ist ein unanständiger Vorgang und das mache ich der Politik zum Vorwurf. Sie ist der Eigentümer. Ihr gehört es, das ist Bundeseigentum. Und dass sie tatenlos zuschauen und sich veräppeln lassen von solchen Nieten in Nadelstreifen, das ist der Vorwurf an die Politik. Nie, dass zu wenig Geld geflossen ist. Wäre in den letzten 25 Jahren Milliarden mehr geflossen, hätte dieses Management die auch am anderen Ende der Welt ausgegeben und nie für die Eisenbahn in Deutschland. Denn das, was wir hier erleben, ist eine überalterte Technik, sind Rationalisierungsprozesse, die am Ende überall was abgeknapst haben und die das System beschädigt haben. So eine Eisenbahn ist ein unglaubliches Räderwerk oder man kann es auch mit dem Uhrwerk vergleichen. Und wenn da eines der kleinen Rädchen beschädigt wird oder womöglich rausgenommen wird, weil irgend so ein Klugscheißer sagt, das brauchen wir nicht mehr, das kostet bloß sinnlos Geld, dann leidet das System bis hin, dass es nicht mehr funktioniert. Wir haben teilweise dysfunktionales System in der Infrastruktur, was unser Gleisnetz betrifft. Wir haben keine Fahrleitung gebaut. Also die Elektrifizierung, die in anderen Ländern nach oben getrieben worden ist, die ist bei uns zum Stillstand gekommen. Obwohl wir seit Jahren schon für Umwelt sind und Verbesserung des CO2-Ausstoßes, sind wir absolut unfähig, in der Eisenbahn Strecken zu elektrifizieren, um den Anteil, der um die 60% liegt, um den Anteil signifikant zu erhöhen. Weil auch das wäre ein großer Beitrag für weniger CO2-Ausstoß, für weniger Abgase.
Ja, Sie sprechen viele richtige Probleme an. Trotzdem hieß es dann ja oft, jetzt streiken die ollen Eisenbahner schon wieder. Was wollen die denn noch? Die kriegen doch schon so viel Steuergeld. Also da ist ja dann offenbar in der Kommunikation irgendwas gewesen.
Das kann man nicht sagen. Sie sind in so einer verdichteten Situation nie in der Lage, genügend Sendezeit zu bekommen, um alles Ursache und Wirkung zu beschreiben. Aber das hat gesessen. Die Veröffentlichungen, die stattgefunden haben, und nicht bloß von Bild, sondern teilweise auch des Öffentlich-Rechtlichen, die haben ja nie die Ursache beschrieben, sondern die haben im Prinzip die Wirkung angegriffen. Nämlich in dem Moment, wo wir im Arbeitskampf waren, wurden wir angegriffen und ich als Person ganz konkret, weil wir gestreikt haben. So nach dem Motto, was erlauben Strunz. Aber dass man sich mit den Ursachen befasst, dass es ein wild gewordenes Management gibt, das mit Duldung des Eigentümers Bundesregierung in einen Konflikt eintritt, um ihn auszuleben mit 300 Millionen Verlust am Ende, ohne zur Rechenschaft gezogen werden, lässt die enge Verbindung zwischen Politik und Bahnvorstand ganz klar erkennen. Eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus. Das ist ein ganz altes Sprichwort, habe ich von meiner Großmutter gelernt, ist aber viel Wahrheit dabei. Und so sind diejenigen, die eigentlich kontrollieren und anweisen müssten, auch Versager. In ihrem politischen Gefüge kriegen sie es nicht gebacken, im Bahnvorstand die Tür zu weisen und zu sagen, raus, ich habe einen besseren, der fachlicher ist und der kümmert sich jetzt um das Eisenbahnsystem. Die Schweiz hat in den letzten 20 Jahren aus der Eisenbahn ein Schmuckstück gemacht. Wir haben aus der Eisenbahn einen Lotterhaufen machen lassen von einem Bahnvorstand, der sich aber ständig die Taschen gefüllt hat. Auch das ist etwas, was wir angreifen und wo die Politik einfach wegschaut. Wenn ein Unternehmen Milliarden Gewinne macht, dann steht den Managern auch ein Teil dazu, den Arbeitnehmern aber auch. Dafür sind Gewerkschaften da. Bei uns sind die Milliarden Schulden gemacht worden. Und trotzdem haben die Herrschaften sich Boni eingesteckt und bedient, als hätten sie die Welt eingerissen, als hätten sie die Eisenbahn revolutioniert. Nichts von alledem haben sie gebacken gekriegt, aber richtig Kohle einstecken, das haben sie gelernt. Und diese Selbstbedienungsmentalität zeigt eigentlich etwas auf, was in unserem Land tatsächlich ein Krebsschaden ist. Sie finden in größeren Konzernen, in größeren Unternehmungen, ich will nicht sagen überall, aber an vielen Stellen eher Söldner als Menschen, die für die Sache einstehen oder womöglich für unser Land etwas tun wollen. Die sind sich selbst die Nächsten und die bedienen sich selbst. Und der Rest ist denen scheißegal. Die treiben das Geld immer um den Erdball, damit sie hier in diesem Land keine Steuern bezahlen müssen. Das sind alles Vorgänge, wo ich sage, das sind bestimmt keine Menschen, die sich Sorgen um dieses Land machen, die sich Sorgen um diese Eisenbahn machen. Und die müssen wir loswerden. Wir brauchen Menschen, die Ahnung vom System haben und die mit Idealismus wirklich rangehen und die Sache wieder richten, den Zug aufs richtige Gleis setzen, um das in der Eisenbahnsprache zu sagen. Und die sind nicht da. Die sind aber deswegen nicht da, weil bisher keiner der Verkehrsminister die Ärmel hochgekrempelt hat und sich drum gekümmert hat, um die Eisenbahn. In Sonntagsreden immer, aber de facto nicht.
Sie haben das gerade angesprochen. Also was mir da raushinkt, ist ja eine andere Auffassung von dem, was Arbeit ist. Da gibt es diese Managementstrukturen, wo Arbeit ein Selbstzweck ist, der der Geldvermehrung dient. Und dann gibt es aber, so wie Sie mir das schildern und so wie ich Sie wahrnehme, der Punkt, wo die Arbeit, die man macht, auch die Identität ist. Ist das eine Verschiebung, die sich durch das System ergibt? Ist es eine Verschiebung, die sich durch die Zeit ergibt? Also irgendwie scheint es ja diesen Unterschied zu geben.
Das gibt einen Unterschied, ja, bin ich bei Ihnen. Nur ich unterscheide sehr wohl die Menschen, die in der Wertschöpfungskette tätig sind, die tatsächliche Wertschöpfung bewirken, müssen doch einen gewissen Stand in dem Unternehmen haben, aber auch in der Gesellschaft. Und dabei ist es völlig egal, welche Arbeit sie leisten. Sie leisten eine Arbeit. Und ich nehme hier etwas wahr, was ich aus Amerika rüberschwappen gesehen habe, nämlich eine gewisse Verächtlichkeit gegenüber denjenigen, die mit ihrer Hände Arbeit etwas produzieren. Und dazu zähle ich auch die Eisenbahnerinnen und Eisenbahner. Die produzieren mit ihrer Hände Arbeit, mit ihrem Wissen, mit ihrem Sachverstand, produzieren die normalerweise einen guten, pünktlichen Eisenbahnverkehr. Und der dient der Daseinsvorsorge, der dient den Menschen in diesem Lande, ob sie zur Arbeit wollen, ob sie im Privatvergnügen sind. Das ist unsere Aufgabe. Und da halte ich für vollkommen neben der Kappe, wenn bei denjenigen, die in der Wertschöpfung tätig sind, jedes Jahr die Rationalisierungssau durchs Dorf getrieben wird, um die noch 3 Schritte schneller laufen zu lassen, den 5 Minuten Vorbereitungszeit wegzunehmen, damit im Wasserkopf weitere Arbeitsplätze entstehen, die nie wertschöpfend sind. Wir haben bei DB Cargo eine Overhead-Quote oder einen Wasserkopf, eine Verwaltungsquote von 37, fast 40%. Sie müssen sich mal auf der Zunge zergehen lassen, was das bedeutet. Das ist irrwitzig und das ist vor allen Dingen überhaupt nicht notwendig. Das brauchen sie nicht. Aber diese Verwaltung vermehrt sich von allein, wird immer mehr. Und alle sind darauf bedacht, dass die, die in der Wertschöpfung tätig sind, rationalisiert werden. Weil alles, was sie einsparen, können sie als Geld wieder verwenden, um weitere Plätze in der Verwaltung entstehen zu lassen. Und das ist eine völlige Fehlentwicklung. Wir haben heute Mangel in den direkten Bereichen. Das sind Lokführer, Zugbegleiter, Fahrdienstleiter, Werkstattmitarbeiter. Alles wertschätzende Berufe, die nie besetzte Arbeitsstellen haben, werden wir in der Verwaltung vor Lachen nicht mehr in Schlaf kommen. Und das halte ich für eine völlige Fehlentwicklung. Und allein um die zu ändern, muss man Hebel umlegen und muss sagen, Moment mal, was ist denn eigentlich Ursache und was ist Wirkung? Ist Ursache, dass die Verwaltung sich tot verwaltet? Oder ist Ursache, dass die Eisenbahnerinnen und Eisenbahner einen guten Verkehr machen? Das ist die Ursache. Und die Verwaltung ist dafür da, um die organisatorisch notwendigen Dinge zu erledigen, damit der Eisenbahnverkehr draußen funktioniert. Wenn sie das nicht können, dann sollen sie sich vom Acker scheren. Dann sollen sie einfach verschwinden und gehen. Aber sitze ich ja gut in einer warmen Stube von Montag bis Freitag mit Klugscheißen und den Eisenbahnern beibringen, wie die Eisenbahn zu gehen hat, wo die Eisenbahner sagen, komm. Wenn die mit mir geredet haben, haben die gesagt, Klaus, die kommen und gehen, die kommen und gehen. Und wir wetten immer, wie lange derjenige als Führungskraft bleibt. Manch einer ist 4 Wochen da, manch einer ist 4 Monate da, aber 4 Jahre ist fast niemand da geblieben. Entweder sie verschwinden auf der Karriereleiter nach oben oder sie sind solche Blindflansche, dass sie überhaupt nichts gebacken kriegen, da verschwinden sie insgesamt gesehen wieder. Aber die Eisenbahn rollt, auch wenn das Management nicht da ist. Und das ist der Beweis dafür, dass alle im wertschöpfenden Teil, im direkten Bereich, ihre Arbeit kennen, ihre Arbeit gewissenhaft erledigen und so das System am Rollen halten. Und deswegen sind sie die Wertvolleren im System. Ohne jemanden abzusprechen, der ein Studium gemacht hat, dass das irgendwie nicht in Ordnung ist. Aber zum Schluss muss jemand die Arbeit erledigen und die Arbeit machen diejenigen, die Facharbeiterberufe haben, beziehungsweise etwas mehr qualifiziert sind als Facharbeiter. Das ist aus meiner Sicht die entscheidende Komponente.
Ich habe das auch gar nicht so verstanden, dass das jetzt Ihnen irgendwie da um Menschen geht, die studieren, die halt irgendwie abgehoben sind oder so. Ich verstehe das, was Sie eher sagen, als ein Umgang, den Sie zu Recht als schändlich beschreiben, mit Menschen, die einen Beruf aus Leidenschaft erledigen.
Ja, das Ausnutzen. Ich habe Führungskräfte erlebt, die haben zu mir gesagt, wir kürzen die Vorbereitungs- und Abschlusszeiten der Lokführer noch weiter ein. Da habe ich gesagt, das können Sie nie machen, das wird betriebsgefährdend. Weil wenn der Mann dann zum Schluss bloß 5 Minuten Vorbereitungszeit hat und die Vorschriften nie alle gelesen hat, dann besteht Betriebsgefahr. Wissen Sie, was die gesagt haben? Wir kennen doch die Eisenbahner, die kommen doch sowieso eine Viertelstunde vorher. Das heißt also, die Erbsenzähler haben die Berufshaltung, die berufliche Haltung von Lokführern, von Fahrdienstleitern, haben sie ausgenutzt, um noch 3 Euro mehr einzusparen. Und das ist sträflich und schändlich. Das ist etwas, wo ich sage, die wissen nie, was sie tun und sie gefährden gezielt A, Sicherheitsempfinden und B, die Motivation der Leute. Heute sind die Leute so weit, dass sie sagen, wisst ihr was, ich komme zum Dienst, ich melde mich, da sagt er mir, wo der Zug steht, da gucke ich aus dem Fenster und da sehe ich, dort steht kein Zug, aber ich laufe dahin und wenn ich dort bin, rufe ich den wieder an und sage, du, hier steht kein Zug und schon ist die Verspätung perfekt, weil die den Eisenbahnern abgewöhnt haben mitzudenken. Die Diskussionen, die geführt worden sind von denen, die im Betrieb tätig sind und denen, die in der Verwaltung tätig sind, sind Jahrzehnte alt und unendlich lang. Und die haben denen immer wieder gesagt, ihr habt hier nie mitzudenken, ihr habt Befehle auszuführen, also Anweisungen auszuführen. Und jetzt sind wir bei der Deutschen Bahn AG, nur dort, an einem Punkt, wo die Mitarbeiter sagen, okay, das habe ich jetzt verstanden. Ich mache das, was ich angewiesen kriege. Und dann lachen die sich ein. In Wahrheit stehen ihnen aber die Tränen in den Augen, weil sie wissen ja, was das für Folgen hat. Aber sie sagen, wenn die es nie anders lernen, dann müssen sie es so lernen. Da müssen Sie begreifen, dass man so mit Arbeitnehmern, mit Menschen nie umgeht. Das heißt, die Teilhabe, einen Menschen zu begeistern und ihn im Betrieb teilhaben zu lassen, schafft nach meinem Verständnis nur noch der Mittelstand. Weil die wissen, was ein Arbeitnehmer wert ist, der in ihrem Betrieb. Und die unterscheiden auch nicht zwischen jemandem, der womöglich höher qualifiziert ist oder der, der einfachere Arbeiten macht. Die wissen, dass in ihrem Betrieb alles an einem Faden hängt. Das ist alles eine Kausalkette. Und da ist das kleinste Rädchen, was Sie in irgendeiner Form beschädigen, genauso schwierig dann in der Durchführung der Produktion zu ersetzen wie ein größeres Rad. Und dieses Wissen um Wertschätzung gegenüber den eigenen Beschäftigten, das ist tatsächlich nur im Mittelstand da. Und da hätte ein Gewerkschafter wie ich wahrscheinlich gar nicht gute Karten, um dort die Menschen zu organisieren, weil da die Arbeitgeber selbst die Wertschätzung auch rüberbringen. In Form von Prämien, in Form von einem vernünftigen Lohn, auch in Form von gelebter Wertschätzung. Die halten also nicht Sonntagsreden, sondern die lassen die Menschen das spüren, indem sie im Betrieb sind, indem sie da sind. Unser Vorstand fährt ja nicht mehr Zug. Unser Vorstand lässt sich in riesigen Limousinen mit dem Chauffeur durch dieses Land kutschieren. In den Zügen würden die wissen, was passiert, nämlich Stillstand, Verspätung, Importbistro. Wir haben heute außer warmem Bier und kalten Kaffee nichts anzubieten. Ja. All diese Elemente, die eindeutig auf Organisationsversagen zurückzuführen sind, diese Elemente können die nie erleben, weil die Deutsche Bahn AG ein Unternehmen ist, wie es in diesem Land nie wieder gibt. Nämlich die Führungsebene des Unternehmens meidet das eigene Produkt wie der Teufel das Weihwasser. Jeder andere Unternehmer erwartet von seinen Beschäftigten, dass sie für das Produkt stehen, für das Unternehmen stehen und dass sie auch das eigene Produkt kaufen beziehungsweise das eigene Produkt nutzen. In der Deutschen Bahn AG ist die Führungsriege in großen Autos unterwegs und meidet das Fahren mit dem Zug, weil sie können sich Unpünktlichkeit nie leisten. Und das ist leider kein Witz, sondern ja, die Realität. Und das ist eben auch ein Ausdruck von völlig fehlgeleiteter Politik des Eigentümers, der dem Vorstand eben nie auf die Finger klopft und sagt, was ist denn eigentlich hier los?
Ja, absolut, stimme ich Ihnen total zu. Ich muss gerade daran denken, es gibt ja ein Phänomen, über das man in letzter Zeit einiges liest, das sogenannte Quiet Quitting, was ja genau das ist. Die Leute erledigen genau die Arbeit, die ihnen aufgetragen wird, aber keinen Mühe mehr.
Ja.
Und das wird dann teilweise von Unternehmern als etwas Schändliches, als etwas Negatives gesehen und teilweise sogar als Kündigungsgrund gehandhabt, wenn jemand nicht bereit ist, für das Geld, was er bekommt, mehr zu machen als das, wofür er bezahlt wird. Das zeigt ja, dass da irgendwie ein
Demotivation.
Ja, eine Demotivation, ja, aber auch, dass es offenbar in der Erwartungshaltung ja irgendwas schiefgelaufen ist. Also offenbar hat man sich zu lange darauf verlassen, dass Leute, wenn sie Arbeit haben, die halt machen und wenn es mal mehr ist, dann machen sie halt mehr, ohne da irgendwie einen Mucks zu machen.
Ich denke, das ist ein längerer Prozess. Und das hat was mit Amerika zu tun, weil dieses Union-Bashing kommt von dort. Das ist das eine. Das andere ist, das Wort Dienstleistung ist in Amerika unter der Überschrift gesegelt, der Kunde ist König, der Dienstleistende hat immer zu lächeln und hat zu machen, was der Kunde will. Und das halte ich für ein System wie die Eisenbahn für völlig neben der Kappe.
Ja, das ist generell für, also fragen Sie mal Supermarktkassierer, mit was
die,
für mit
die
was
Kolleginnen und Kollegen, die in den Zügen unterwegs sind, die sind nicht der Putzlappen der Nation, sondern natürlich, die haben etwas zu sagen und die haben etwas zu entscheiden. Und wem das nicht passt, der soll sich ein anderes Verkehrsmittel suchen. Genau das hat man ihnen genommen. Ich habe also demotivierte Kundenbetreuer, Zugchefs erlebt, die gesagt haben, wir haben den rausgeworfen. Und dann erleben wir, wie das oberste Management den Entschuldigungsschreiben schickt. Ich habe den rausgeworfen, weil der Mann sich benommen hat wie die Axt im Walde. Und das war richtig, dass der rausgeflogen ist. Und dann kriegt er vom Vorstand ein Entschuldigungsschreiben und noch eine Bonuskarte obendrauf, so nach dem Motto, unser Kollege hat sich fehlverhalten. Das ist das, wo ich einfach sage, da klafft die Wirklichkeit im Betrieb, das Leben derer, die im Betrieb tätig sind und das Leben derer, die sie managen, das klafft so weit auseinander, das ist wie Feuer und Wasser geworden.
Das hat sich ja auch geändert. Es gibt ja mittlerweile die, also es gab ja, es gibt ja die Idee einerseits zu sagen, so sei doch dankbar, dass du Arbeit hast und die Idee auf der anderen Seite zu sagen, lieber Arbeitgeber, sei doch dankbar, dass du einen Arbeitnehmer hast.
Ich würde beides für falsch halten.
Ach, tatsächlich?
Beides. Also, dass wir hier in einer Welt leben, in der die Arbeitgeber dankbar sein müssen, dass ein Arbeitnehmer sich herablässt, eine Tätigkeit anzunehmen, das ist meiner Ansicht nach ein Dummgeschwätz von Menschen, die keine Ahnung von dem Gesamtgefüge haben. Arbeit ist auf die Person bezogen etwas Erfüllendes, wenn die Arbeit mir Spaß macht. Arbeit ist aber auch etwas, was die Existenz überhaupt erstmal schafft. Nämlich über Arbeit verdiene ich Geld und über das Geld kann ich meine Existenz sichern. Und von daher bin ich abhängig beschäftigt. Es muss also jemanden geben, der als Arbeitgeber ein gewisses Risiko eingeht und der mir dann Arbeit gibt. Oder ich mache mich selbstständig, dann bin ich im Risiko, geht auch. Aber so zu tun, das ist so die Märchen der letzten 7, 8 Jahre, die da erzählt werden, so zu tun, als müsste ein Arbeitgeber dankbar sein. Ich bin als GDL auch Arbeitgeber gewesen, als Bundesvorsitzender. Wir haben insgesamt 55 Angestellte. Und da muss ich Ihnen sagen, wenn mir da jemand gegenüber gesessen hat mit der Haltung, da habe ich zu dem gesagt, wir passen nicht zueinander. Weil ich erwarte jemanden, der überzeugt ist von der Sache, der das als gut und richtig empfindet und der bereit ist, sich einzubringen. Und dann kommen Sie genau an den Punkt, wo es wirklich man achtsam sein muss als Chef. Das, was viele von unseren Kolleginnen und Kollegen eingebracht haben, können wir nie bezahlen. Weil Idealismus ist teilweise nie in Geld abwiegbar. Idealismus gehört einfach zur Person. Und wir haben mehr bekommen, als wir den Kolleginnen und Kollegen bezahlt haben. Aber sie dürfen auch nie das Gefühl kriegen, dass man immer nur nimmt als Arbeitgeber und es eben scheißegal ist, wie der dasteht und was ihn bewegt. Das heißt, die Wertschätzung gegenüber dem Einzelnen ist von entscheidender Bedeutung. Und sie können mit pfleglichen Umgang und mit gutem Verhalten einem Arbeitnehmer gegenüber, können sie unglaublich viel Geld sparen. Weil ein motivierter Mitarbeiter, der erwartet nicht, dass er alles versilbert bekommt, sondern der erwartet Dank, der erwartet Wertschätzung im Leben. Es reicht ihm vielleicht, wenn sie mit dem essen gehen. Und der sagt dann zu ihnen, Mensch, dass du jetzt die Stunde dir Zeit genommen hast für mich und auch mal angehört hast, was ich privat für ein Problem habe, das ist mir wertvoll. Ich habe ja immer gesagt, Zuckerbrot und Peitsche ist die beste Beschreibung. Aber Peitsche nur zart und Zuckerbrot ist eben mehr als Geld.
Ja.
Und wenn Sie das noch schamlos ausnutzen, so wie die Führungskraft, der mir damals gesagt hat, wir wissen doch, dass die Eisenbahner eine Viertelstunde eher zum Dienst kommen. Ja, warum kommen die denn eine Viertelstunde eher zum Dienst? Weil sie pünktlich sein wollen und weil sie Risiken, die sie auf dem Weg zur Arbeit haben, ausschließen wollen zugunsten des Unternehmens. Sie sind also deshalb eher da, weil sie einen Risikopuffer einbauen. Und wenn so ein Drecksack von Arbeitgeber das zur Grundlage der Bemessung von Vorbereitungs- und Abschlusszeiten nimmt, dann ist er schon auf dem Weg ins eigene Grab. Und wenn die Leute am Anfang merken, die das nicht, aber später begreifen die Gesamtzusammenhänge und dann kommt die Reaktion so, das ist dann schon Sarkasmus. Wenn Sie heute im Zug sitzen und der Zugbegleiter macht eine Ansage, naja, Sie wissen ja, wie das bei uns ist.
Ja.
Es gibt ja eigentlich keinen Tag, wo wir keine Verspätung haben. Und leider muss ich Ihnen mitteilen, heute ist es mal wieder soweit. Wir sind gerade hier auf den Rand gestellt worden, auf unbestimmte Zeit. Und welche Ursache hören Sie denn gerne? Fängt er an, so Person im Gleis, Unfall, Verspätung eines vorausfahrenden Zuges. Das ist Sarkasmus, was da zum Vorschein kommt. Und das ist ein klarer Ausdruck, dass sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eigentlich gegen das Management auch auflehnen.
Ja.
Weil sie keinen Bock mehr haben, die zu verteidigen, die die Eisenbahn in den schlechten Zustand gebracht haben.
Ja. Ich habe das neulich erlebt, da bin ich gefahren von Berlin nach Köln und da sagte dann der, ich habe noch vielen Dank, der war dann die Ansage, ja, wir müssen mal einen Zwischenhalt in Hannover machen, die haben uns hier losgeschickt und wir haben im Bordbistro keinen Kaffee. Und es ist jetzt 8 Uhr morgens, irgendwie kann das ja nicht sein. Und da habe ich gesagt, komm, ich halte jetzt nochmal in Hannover an, weil das ist ja bescheuert.
Um Nachschub zu kriegen. Ja, haben Sie welchen gekriegt?
Wir haben tatsächlich welchen gekriegt.
Da hatten Sie Glück.
Ja.
Denn ich habe auch schon Kollegen erlebt, die haben geordert und sind dann in den Bahnhof gekommen und es war nichts da. Weil diejenigen, die das so organisieren haben, unfähig waren, operativ in so kurzer Zeit etwas zu organisieren. Ich habe aber Eisenbahner erlebt, die sind mit Kannen losgezogen und haben die großen Kaffeekannen gefüllt, damit sie im Zug wenigstens was ausschenken können.
Ja, das ist ja, es ist ja dieses Bemühen darum, dass es trotzdem irgendwie möglichst, dass möglichst wenig von den Problemen bei den Leuten ankommt. Weil für die macht man es ja, für die Leute, die einfach irgendwo hin müssen. Aber ja, Sie haben gerade ein Thema angesprochen, das beläuft sich ja alles im Endeffekt auf eine gegenseitige Loyalität. Die Loyalität des Arbeitgebers gegenüber seinen Mitarbeitern. Und aber auch,
umgekehrt.
Genau, ja. Ja. Also, dass man dann nicht einfach mal sagt, wenn es irgendwie nicht läuft, so gut, dann bin ich halt raus. Oder
Ich habe Ihnen vorhin widersprochen. Ich teile genau, beide Auffassungen teile ich nicht. Im Sinne von, Sie müssen froh sein, dass ich bei Ihnen arbeite. Oder umgekehrt, du musst froh sein, dass ich dir Arbeit gebe. Beides führt im Prinzip zu einer Entfremdung oder es führt eigentlich gar nicht zusammen. Wie kommen Sie denn zusammen? Doch nicht einfach durch einen Kontrakt, Arbeitsvertrag unten drunter so und ich mache jetzt das. Ich erlebe auch leider oftmals Menschen, die haben Rosinen im Kopf. Wegen der These, also man muss ja froh sein, dass ich mich zur Verfügung stelle als Arbeitnehmer. Ein Berufsanfänger, der eine Eingruppierung in der EG 13 im öffentlichen Dienst mir als Maßstab seines Einkommens darlegt. Und ich schaue den jungen Mann an und sage, also das kann sein, dass Sie mal im öffentlichen Dienst, wenn Sie dort anfangen würden, irgendwann mal in der EG 13 landen. Aber bestimmt nie als Berufsanfänger. Da müssen Sie so ein Glück haben, dass in der EG 13 ausgeschrieben ist. Und wenn die ausgeschrieben ist, steht dort meistens Berufserfahrung, 10 Jahre oder so. Ansonsten kommen Sie in die EG 13, wenn niemand anders sich dafür interessiert. Sie als Berufsanfänger fangen wohl ganz anders an. Ja, ich habe einen Bachelor. Ja, ich sage, und? Haben wir das ausgeschrieben? Haben wir nie. Wir haben eine Referentenstelle ausgeschrieben und man wird für die Tätigkeit bezahlt, nicht für die Qualifizierung, die man hat. Von daher ist das so ein Prozess, wo ich sage, wenn Sie feststellen, dass Sie nicht zueinander passen, sollten Sie es lassen. Und zwar auf beiden Seiten. Das ist das Gute am Arbeitsmarkt momentan, dass man sich das aussuchen kann. Das muss man nicht zum Arbeitgeber A oder B oder C gehen. Man kann sich eine Runde drehen. Aber man sollte schon von realistischen Vorstellungen herkommen, weil sonst ist das ein Kreislauf, den Sie als junger Mensch auch nie gewinnen.
Aber dass die Vorstellungen sich verändert haben, hängt ja auch damit zusammen, dass die Lebensrealitäten sich verändert haben. Also wenn Leute heute mit höheren Gehaltsvorstellungen in so ein Vorstellungsgespräch hineingehen, hängt das ja auch damit zusammen, dass sich die Kosten des allgemeinen Lebens erhöht haben.
Ja, das ist völlig unstrittig. Das, was wir als sogenannte Inflation in den letzten Jahren erlebt haben, ist gigantisch. Und das Schlimme ist ja, die Inflation geht ja nie zurück. Das heißt, wenn Sie 10% Inflation hatten und die geht zurück auf 2%, ist das aber nichts anderes wie eine Treppe.
Ja, es wird langsamer,
teurer. Die 10% sind trotzdem da. und werden nie wieder zurückgehen. Sie gehen die Treppe nicht rückwärts runter, sondern sie bleiben auf der Treppe stehen. Und die nächste Stufe ist eben bloß 2% höher. Aber es ist immer ein Aufsetzen aufeinander.
Ja.
Und das führt am Ende zu einer Entreicherung der Beschäftigten. Und die muss man als Gewerkschaft normalerweise kompensieren. Und das haben wir gemacht. Und deswegen waren die Runden so hart. Also ich bin verabschiedet worden in Dresden am 4. September und einer der Arbeitgeber, die mich begrüßt haben, hat mir eigentlich das schönste Geschenk meines Lebens gemacht. Der hat den Satz geprägt und es fing so an, naja, Herr Wieselski, Sie waren nie immer einfach und Sie haben mich auch Nerven gekostet und die Auseinandersetzungen mit Ihnen waren schon kraftvoll. Aber ich wage mir gar nicht vorzustellen, wo wir heute stünden, wo das Eisenbahnsystem wäre, wenn es Sie nicht gegeben hätte. Und das ist für mich das schönste Kompliment beim Ausscheiden gewesen, weil das eine Anerkenntnis von Arbeitgebern ist, waren übrigens mehrere Turmoben, die das auch bestätigt haben, dass der Weg, den wir für die Eisenbahnerinnen und Eisenbahner beschritten haben, und zwar für die im direkten Bereich, dass der richtige war. Wären wir heute noch auf dem Einkommensniveau von vor 10 Jahren, würden wir überhaupt niemanden dafür kriegen. Und wenn Sie sagen, die Lebensrealität oder die Wirklichkeit hat sich verändert, dann ist es ja nicht bloß die Inflation. Ich nehme zum Beispiel wahr, auch wenn es etwas spät ist, aber ich habe das wahrgenommen und wir haben darauf reagiert, dass die jungen Menschen keinen Bock mehr auf Schichtsystem haben. Dass das Arbeiten, 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr, natürlich ist der Einzelne das nicht am Stück. Aber in einem System, in dem das immanent ist, wollen weniger sein, als das früher der Fall war. Und wenn diese Realität sich verändert hat, dann war uns der letzte Runde eben davon geprägt, dass wir gesagt haben, wir wollen die 35-Stunden-Woche als Anerkenntnis für diejenigen, die im Schichtsystem arbeiten. Die 35-Stunden-Woche gibt es übrigens nicht für die Verwaltung. Die gibt es nur für Mitarbeiter im direkten Bereich, muss man tätig sein. Und sie müssen in Schichten arbeiten. Wenn sie die beiden Kriterien nicht erfüllen, bekommen sie die 35-Wochenstunden nicht. Dann bleiben sie bei 38-Wochenstunden. Und das hat sich bisher niemand getraut, einfach die Differenzierung herbeizuführen und zu sagen, hey, wenn die Menschen nicht mehr so begeistert sind, dann müssen wir sie mit was locken, mit was belohnen, wo sie auch sehen, dass die Wertschätzung da ist im Schichtsystem. Und jetzt entspannt sich die Situation tatsächlich und es kommen mehr ins Geschäft rein. Und viele nehmen auch die Lohnerhöhung, die daraus resultiert, mit, weil sie unsere Menschen arbeiten auch in lebensphasenbezogenen Zyklen. Die Menschen sind ganz unterschiedlich. Wenn sie ganz jung sind als Lokführer, wollen sie jede Baureihe fahren, wollen sie jede Strecke fahren. Kommen sie in die Zeit, wo sie Familie bauen, wo sie sich verheiraten, ein Kind kriegen, wollen sie abgesenkt, wollen sie nicht mehr so stark, auch nicht in der Fremde sein mit vielen Übernachtungen. Und wenn die Kinder aus dem Haus sind, dann sind sie wieder in einer Lebensphase, wo sie bereit sind, wieder andere Dinge auf sich zu nehmen. Und das kann man nutzen, indem man die Menschen selbst entscheiden lässt. Bei uns kann ein Arbeitnehmer entscheiden, wenn wir dann in der 35-Stunden-Woche sind, kann jeder Mensch für sich entscheiden, nimmt er die 35-Stunden-Woche, nimmt er eine 36-Stunden-Woche, er kann auch eine 40-Stunden-Woche nehmen. Aber wenn ich von 35 Stunden einen Lohn habe, der heute gefixt ist in der Tabelle und ich nehme 5 Stunden in der Woche mehr Arbeitszeit, sind das 14% höheres Einkommen. Und das passt für einige junge Menschen ganz klasse, die sagen, hey, ich mache jetzt 40 Stunden, 4 Jahre lang. Und das Geld, was ich dabei mehr verdiene, das ist für mich die Ausstattung. Also das ist so, dass die Menschen tatsächlich ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen und sich kümmern. Und das muss ich tarifvertraglich eigentlich so positiv begleiten, dass die Menschen Entscheidungsfreiheiten haben, dass sie für sich und ihre Familien entscheiden können. Und das müssen sie erstmal hinkriegen, weil meistens sind die Arbeitgeber total starr unterwegs und sagen, das geht nicht und das wollen wir nicht und schon gar nicht. Wir haben Personalmangel und Sie wollen die Wochenarbeitszeit
sein. Ja, ich glaube, da wird halt häufig vergessen, dass ja eben sowas auch einen Arbeitgeber attraktiver macht, wenn er darauf eingeht. Dass das ja vielleicht im ersten Moment so aussieht, so, oh Gott, wir haben wenig Leute, die jetzt noch weniger arbeiten, aber man sich dadurch natürlich auch interessanter macht für Leute, die zum Beispiel Arbeit suchen sind.
Das war zum Beispiel das Management der Netinera. Netinera Deutschland GmbH, die hier für ihre GmbH entschieden haben, ohne Streik, ohne Auseinandersetzung, den Weg zu beschreiten. Und jetzt ernten sie die Früchte. Die haben mehr Einstellung, die haben eine höhere Zufriedenheit und sie erleben, dass ihre eigenen Belegschaften, die jetzt wählen können, gar nicht alle auf die 35 Stunden runtergehen, sondern die bleiben in ihrer Arbeitszeit oder wählen sogar Arbeitszeit nach oben. Was die Menge der Ausbildung reduziert, das heißt, die Kosten steigen nicht so wie prognostiziert, sondern die Kosten steigen moderater, weil ein Teil der Menschen eben sagt, hey, ich bleibe in der 38-Stunden-Woche und die Absenkung nehme ich als zusätzliches Entgelt. Es gibt auch ein Drittel der Belegschaften, hat sich entschieden und geht auf 40 Stunden hoch und nimmt das mehr an Geld, weil sie das für gut und für richtig befinden. Das kann auch sein, in 3 Jahren entscheiden die sich wieder anders. Auch das muss gewährleistet sein. Da müssen sie halt im Tarif, haben wir lange Vorlaufzeiten festgelegt. Also sie müssen ein Jahr vorher ihre Entscheidung kundtun, wo sie hinwollen. Weil sie können nie einfach von sich aus auf 40 Stunden hochgehen. Wenn der Arbeitgeber keinen Bedarf hat, bleiben sie bei 35. Wenn er Bedarf hat, freut er sich und sagt, okay, dann muss ich nie noch welche einstellen. Wenn 10 Leute sich entscheiden, habe ich eine Vollzeitarbeitskraft.
Ja, Sie haben vorhin schon das Sondervermögen angesprochen. Und Sie sind ja auch, das erlebt man, wenn Sie sich einbringen, ein politischer Mensch, der Dinge beobachtet, der sich auch äußert, der sich einbringt. Wir haben ein bisschen auch unter anderem über die unterschiedliche Art der Beobachtung von Politik in Ost und West gesprochen, wo Sie ja zu Recht diese Sensibilisierung angesprochen haben.
Ja.
Sie sind, soweit ich das weiß, nach wie vor Mitglied der CDU.
Ja.
Ist das dann manchmal so, also mich hatte das am Anfang so ein bisschen überrascht, weil ich mir dachte, so jemand, der als Gewerkschafter so aktiv ist, ist für mich eher so jemand, den ich automatisch in so die SPD-Richtung schieben würde.
Das ist meiner Ansicht nach ein Kardinalfehler, eine Gewerkschaft mit einer Partei zu verknüpfen und zwar fest zu verknüpfen.
Ich würde gar nicht sagen fest verknüpfen, aber ich würde sagen, gedanklich, ideell eher in dieser Richtung veranlagt.
Ja, das Kernthema ist ein vollkommen anderes und das ist meiner Ansicht nach noch nie weit genug vorgedrungen. Sie müssen eine Gewerkschaft führen, in der Sie Mitglieder haben, die jede Farbe A im Kopf haben und B Parteimitglied sind. Jede Farbe. Und wenn Sie jetzt beginnen, eine bestimmte Parteipolitik als die richtige zu deklarieren, verlieren Sie die anderen. Das ist aber gar nicht unsere Aufgabe. Ich erlebe hier Gewerkschaften, die melden sich, wenn in China Sack Reis umfällt. Das ist nicht unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist Arbeit und Einkommen, Arbeitsbedingungen und Einkommensbedingungen für unsere Mitglieder zu verbessern. Und das machen wir nicht, indem wir uns zu jedem Scheiß äußern, sondern das machen wir, indem wir Mitglieder haben und Stärke beweisen und am Ende, wenn es sein muss, auch in eine Auseinandersetzung gehen. Und das Mitglied selbst, das ist das, was bei der GDL exzellent gelungen ist. Ich habe nie meine CDU-Mitgliedschaft in den Vordergrund gestellt. Ich habe auch mit allen Parteien gesprochen, Verkehrspolitik gemacht. Gab welche, die haben keine Ahnung, gab welche, die haben eine andere gewollt, aber mit allen reden und mit allen politisieren zum Wohle der Eisenbahn. Das muss gelingen. Und die große Leistung innerhalb der GDL ist, alle Mitglieder sind bei uns geblieben und haben unsere Linie, die wir für sie erdacht haben, mit durchgekämpft. Nie, weil ich mich hingestellt habe und das AfD-Mitglied ein Nazi gescholten habe oder weil ich mich hingestellt habe und zu einem Linken gesagt habe, wo ich weiß, dass er in der Linkspartei ist, dass das aus meiner Sicht ein Postkommunist ist, der in der DDR irgendwie zurückgeblieben ist und auch nie, wenn er in der CDU oder wo auch immer war. Ich habe niemanden für seine politische Verankerung und für seine politische Meinung gescholten, sondern ich habe uns konzentriert und fokussiert auf das, was unsere Aufgabe ist als Gewerkschaft, nämlich Verbesserung von Einkommen und Arbeitsbedingungen. Und das muss unter jeder Farbgebung möglich sein. Und wenn Sie die alle vereint haben wollen als Kraft, dann dürfen Sie nie ausgrenzen. Wissen Sie, ich kann heute Arbeitgeber teilen. Teile und herrsche ist die schönste Form, um Macht auszuüben.
Mhm.
Es ist aber auch die hässlichste,
ja.
Weil mittlerweile ist unsere Gesellschaft geteilt. Und wer herrscht denn hier eigentlich, wenn alle gegeneinander unterwegs sind? Ich habe es so verstanden, die aktiven Politiker haben sich nie die Arbeit gemacht, die AfD in der Debatte, in der Öffentlichkeit zu stellen. Stattdessen haben sie 10.000 von Menschen mobilisiert, die gegen rechts demonstrieren.
Hm.
Ist das die Art von Berufspolitiker? Eigentlich ist das die Art, die es nie sein soll.
Ja.
Und von daher ist bei der GDL die Frage der Parteizugehörigkeit nachgelagert. Ich ordne das im Privatleben ein und nie im Gewerkschaftspolitischen. Ich habe übrigens auch jeden, der sich da versucht hat, mal mehr Parteipolitisches in die GDL hineinzubringen, habe ich gestoppt und habe gesagt, Freund, das ist dein Privatleben, deine Überzeugung, deine Sache, absolut in Ordnung. Aber das hat hier in unserem gewerkschaftspolitischen Leben nichts zu suchen. Man kann Politik kennen, man kann auch Politik machen. Aber in der Gewerkschaftspolitik habe ich die Leute alle verpflichtet auf den Kern. Und wenn sie sich dann als Weltverbesserer gerieren und die einen eben die Bösen sind und die anderen sind die Guten, dann müssen sie sich nie wundern, wenn von ihrer eigenen Mannschaft sich womöglich die Hälfte rumdreht und sagt, ey, was redet denn der Alte da? Der redet jedenfalls nie in meinem Interesse. Und das ist ein Kardinalfehler, wo ich sage, eine Verankerung an einer Partei für eine Gewerkschaft ist aus meiner Sicht falsch.
Aber wie ist es andersrum? Haben Sie in Ihrer Funktion als Gewerkschaft da manchmal mit Ihrer Parteizugehörigkeit gehadert?
Ja, mindestens mal an zwei Punkten. Der eine Punkt ist der Erlass des Tarifeinheitsgesetzes, wo die CDU maßgeblich beteiligt ist. Das ist aber der zweite Punkt. Der erste Punkt war die Entscheidung zur Privatisierung der Deutschen Reichsbahn und der Deutschen Bundesbahn. Die größte Fehlentscheidung, die diese Politiker geleistet haben. Und ein paar davon sind heute noch da. Und anstatt ihren Fehler zuzugeben, springen sie nach vorne und machen nächsten Fehler. Das halte ich für eine Unkultur. Und dafür meine ich auch, es ist durchaus zulässig, in einer Demokratie durch Wahl diese Art von Politik abzustrafen.
Nun ist es aber auch so, dass zumindest mein Empfinden das so ist, und das ist, glaube ich, auch das Empfinden, was viele Leute, was Sie ja auch beschrieben haben, also gerade im Osten viele Leute wahrnehmen, dass man so das Gefühl hat, so selbst wenn man dann etwas anderes wählt, dann kann ein jetzt designierter CDU-Kanzler im Zweifelsfall auch sagen, so die Mehrheiten sind nicht so ausgefallen, wie ich mir das wünsche, ich berufe den alten Bundestag wieder ein.
Wahnsinn, Wahnsinn. Und ein Beleg dafür, wie man es nie machen soll. Der hat uns allen keinen großen Gefallen damit getan. Im Gegenteil, der hat die Wahlwut und den Wahlfrust weiter erhöht mit seinem Verhalten.
Und das nach einer Wahl, wo die Wahlbeteiligung so hoch war wie seit der Wiedervereinigung nicht mehr.
So ist.
Also wo man ja eigentlich das Gefühl hatte, hier gibt's wieder
wo
Leute, die
sich engagieren. Wo CDU das schlechteste Wahlergebnis aller Zeiten eingefahren hat.
Ja.
Ja. Das muss er, und die SPD, da rede ich ja gar nicht mehr drüber. Allein das ist schon der Grund, warum man eine Gewerkschaft nie an eine Partei hängen soll. Weil sie gehen auch mit der Partei in die Knie.
Ja.
Warum denn eigentlich?
Es war gar nicht meine Idee, das dazu knüpfen. Mir ging es mehr eben so um die Sache, wie man als Gewerkschafter mit einer Parteizugehörigkeit nicht funktioniert im Sinne von Einfluss der Partei auf die Gewerkschaft, sondern andersrum. Wie die eigene Position.
Dafür ist es gut. Sie können ja auch, ich kann mit zwei solchen wirklich gravierenden negativen Fehlentscheidungen, könnte ich ja eigentlich auch die Konsequenz ziehen und sagen, ich trete aus. Nur dann müssen Sie die Frage beantworten, welche Möglichkeiten haben Sie dann noch, was zu bewegen? Das ist dieselbe Entscheidung, ich gehe nie wählen, weil die kotzen mich alle an. Das ist eine Fehlentscheidung. Weil sie wählen sich im Prinzip aus dem bestehenden System raus.
Mhm.
Sie nehmen sich selbst raus und können nichts mehr bewegen. Und das halte ich für grundverkehrt.
Also es gibt ja offenbar da auch in der Politik, wie Sie das zum Beispiel auch bei der Deutschen Bahn beschrieben haben, ich sehe da teilweise ähnliche Phänomene, da ist irgendwie so eine Art Wasserkopf auch entstanden. Oder irgendwie Strukturen, die sich so alt eingesessen sind.
Lebensstandheit.
Ja, genau.
Die Damen und Herren leben in so im großen Elfenbeinturm, dass sie überhaupt nicht mehr wissen, wie es den Menschen hier draußen geht.
Ja, man hat ganz auf dieses Prinzip Kreissaal, Hörsaal, Plenarsaal, also Leute, die in ihrem Leben nichts anderes als Politik beruflich gemacht haben.
Das ist die Erscheinung, die mir wirklich Sorgen macht, weil da kommen zwei Dinge zusammen, die gefährden nach meinem Verständnis die Demokratie als solche. Was ich erlebt habe in den Jahren ist, dass die Parteidisziplin die Parlamentarier zwingt, über namentliche Abstimmung gemäß der Parteilinie abzustimmen. Halte ich für grundfalsch, weil die Legislative kontrolliert die Exekutive. Also der Parlamentarier, der Bundestagsabgeordnete, soll nach freiem Gewissen entscheiden und hat die Regierung zu kontrollieren. Wenn aber Frau Merkel als Regierungschefin gleichzeitig CDU-Parteivorsitzende ist und in eine bestimmte Richtung marschiert und dann die These ausgibt, die CDU stimmt hiermit ja und mit namentlicher Abstimmung die Leute zwingt, dann sind die jungen Menschen, die gar keinen anderen Beruf haben als Politiker, die sind gefährdet dahingehend, dass sie sich jetzt entscheiden müssen. Entweder ich mache Parteidisziplin und habe hier eine Karriere oder ich bin meinem Gewissen verantwortlich und die Karriere endet. Und wenn sie endet, endet sie nicht bloß in einer CDU, in einer SPD, sie endet in jeder Partei.
Weil man als untreu gilt.
Weil man als Nestbeschmutzer bezeichnet wird. Und das halte ich für einen Angriff auf die demokratischen Kontrollorgane.
Mhm.
Diese Parteidisziplin ist kreuzgefährlich, weil sie versucht, den Parlamentarier dem Grunde nach in eine Richtung vorzulenken. Und das von Seiten der Regierung aus. Und damit wird das durchaus gut funktionierendes System, Legislative, Exekutive, Judikative, das wird unterhöhlt. Dazu kommt noch die vierte Gewalt, die Medien, die Menschen regelrecht wahnsinnig machen.
Ja.
Und auch mit deren Gefühlen spielen in einer Art und Weise, die ich für unanständig halte. Und das führt dazu, dass es im Prinzip nur noch Unzufriedenheit gibt.
Mhm.
Da mache ich einfach nie mit. indem ich sage, zum Glück geht es mir gut und ich bin immer noch voller Hoffnung, dass es uns gelingt, das Eisenbahnsystem in eine gute Richtung zu bringen und eine vergleichbar gute Eisenbahn in die Zukunft hineinzuschaffen, wie wir sie in den Nachbarländern vorfinden.
Ja, ich sehe ganz viele Anschlusspunkte an etwas, was ich auch selbst erlebe. Ich arbeite ja, neben dem, was ich hier mache, arbeite ich ja beim RBB. Das ist dann die Medienlandschaft. Und ja, Sie lachen auch zu Recht. Also wenn einer was über lustige Bonuszahlungen,
lustige RBB Bonuszahlungen. Ist ein leuchtendes Beispiel von Selbstbedienung.
Genau, für Selbstbedienungsgeschichten und aber auch einen interessanten Verwaltungsapparat. Wenn einer was von versteht, bin ich das. Und ich sehe da tatsächlich gewisse Phänomene, die ich auch teilweise in der Politik wahrnehme. Man hat da Leute, die einen Posten innehaben, der zu Recht natürlich, weil es ja mit Verantwortung einhergeht, auf eine gewisse Weise entlohnt wird. Das sind aber Leute, die keinen Bezug zu dem haben, was eigentlich das Produkt ist. Das haben Sie erzählt bei den Eisenbahnern. Und das Gefühl hat man auch, dass oft die Politik nicht in der gleichen Welt zu leben scheint wie der Wähler. Ja. Und ich frage mich immer, wie kommt man daraus? Also wenn ich
da jetzt kann ich Ihnen antworten.
Ja,
die Schweiz hat ein System, in dem der Chef, ich bin mir nicht sicher, ob der Multiplikator stimmt, aber nur das 15- oder 17-fache des Facharbeiters verdienen darf. Das ist ein System, das ist glasklar und transparenter geht's gar nicht. Das ist fantastisch. Wenn Sie also eine Führungsposition haben, haben Sie einen Multiplikator und das können Sie über ein Unternehmen durchdeklinieren. Ganz oben als Beispiel das 15-fache. Darunter das 12-fache, darunter das 10-fache, darunter. So kriegen Sie eine glasklare Struktur und haben aber die Managementgehälter begrenzt, weil, das muss man mal ganz ehrlich sagen, keiner von den Typen ist tatsächlich so viel wert, wie er in Wahrheit bekommt. Das ist das eigentlich Schlimme.
Ja.
Gemessen am Ergebnis müsste Herr Dr. Lutz und der gesamte Vorstand jeden Monat Geld mitbringen. Gemessen am Ergebnis, wie verlottert diese Eisenbahn ist. Und da kann man sich nie rausreden. Und jetzt spricht er von Trendwende und. Und das ist etwas, wo ich sage, hier haben wir jedes Maß verloren. Es geht nur noch mit Tricks und Kniffen, mit Juristerei, mit Beratungsunternehmen, die Gutachten schreiben, schraubt man das eigene Gehalt nach oben. Und Sie kennen den alten Satz, jeder denkt hier nur an sich. Außer ich denke an mich. Und das ist das, was mich stört. Weil wenn Sie eine Sache gut machen wollen, wenn Sie für eine Sache sind, dann müssen Sie für die Sache auch was einbringen. Und da ist eine Vorinvestition durchaus angemessen. Man kann später gut Geld verdienen, aber man muss erstmal reingehen und muss bereit sein, sich einzubringen. Und ob das belohnt wird oder nicht, ist wieder eine Frage der Unternehmenskultur. Weil wenn Ihr Chef erkennt, dass Sie sich einbringen, dass Sie mehr leisten, als Sie momentan verdienen, dann sagt er, wenn es ein guter Chef ist und einen Blick für seine Belegschaften hat, sagt er hier, der ist entwicklungsfähig, den können wir auf die nächste Stufe heben. Egal, wo Sie gerade sind, können Sie die nächste Stufe auf der Karriereleiter erklimmen. Das ist ein gesundes System, wo übrigens der Eigentümer, der Chef, der Geschäftsführer weiß, wie es seinen Leuten geht, was die Leute machen. In unserem System ist das ein krankes System bei der Deutschen Bahn AG. Die ganz oben wissen überhaupt nicht, was Schichtarbeit ist. Die wissen es einfach nicht. Weil, woher sollen sie es wissen? Sie kommen vom Studium, werden verbrannt, werden auf Projekte gesetzt, die namenlos sind und am Ende des Tages das Eisenbahnsystem beschädigt haben. Aber sie haben für das Projekt erfolgreich abgeschlossen und haben dafür gut Geld verdient. Sie lösen also im Prinzip Ursache und Wirkung voneinander. Belohnt wird der ein gutes Ergebnis erzeugt. Wir sind bei 60% Pünktlichkeit angekommen und da gibt's überhaupt keine Belohnung. Da gibt's normalerweise Gehaltsabzug. Aber das ist eben die Realität, die ein Eisenbahner sich wünscht. Und was wir erleben, ist die Realität, die diese Politik zugelassen hat und die dieser Bahnvorstand ausgekostet hat bis zum Get-No.
Bei der Politik möchte ich noch ganz kurz bleiben, weil ich da auch Ihre Gedanken sehr, sehr spannend finde. Da gibt es ja zum Beispiel die Idee zu sagen, wir machen das folgendermaßen, zukünftig ist Parlamentarier ein Ehrenamt.
Klasse.
Ist das ironisch? Das klingt mir sehr ironisch.
Nö, finde ich gut. Weil das Ehrenamt müsste sowieso gestärkt werden.
Ja.
Und wenn Sie so viel Geld verdienen, wie Sie auf einer anderen Tätigkeit mit Ihrer Händearbeit nie verdienen können, dann ist das schon mal gefährlich und dann ist das auch erstrebenswert. Wenn Sie das aber nur unter dem Ansatz verstehen, ich verdiene da viel Geld, fehlt Ihnen im Prinzip der idealistische Ansatz.
Ja.
Ihnen fehlt die Vision, mit der Sie sich wählen lassen. Ich erlebe ja junge Menschen, die können gut reden, aber die reden links, rechts, in der Mitte durch. Die reden um des Redens Willens. Manche reden eine Viertelstunde und haben nichts gesagt. Das ist die schlimmste Form von Parlamentarier. Und dann erlebe ich Menschen, die ändern ihre Meinung im Bruchteil von Sekunden, wenn sie wissen, dass die Fahne der Wind in die andere Richtung weht. Und das halte ich nun mal für das Schlimmste. Ich nenne das Parlamentarier, die haben eine Wirbelsäule wie einen Gartenschlauch. Und das ist das, was uns hier momentan blüht. Und dann kommt nichts Gutes raus. Weil wenn man nur so tut, als ob man sich für dieses Land stark macht, aber in Wahrheit nur auf seine eigenen Vorteile bedacht ist, dann kommt genau das, was wir in den letzten Jahren erlebt haben.
Sie sagten gerade, die Wirbelsäule wie ein Gartenschlauch. Hier in Ihrem Büro, wo wir sind, steht da hinten das goldene Rückgrat.
Habe ich geschenkt bekommen zum Abschied.
Ja, zum Abschied. In einer schön präsentiert. Das haben Sie sich redlich verdient mit Ihrer Arbeit. Herr Wieselski, letzte Frage an Sie, die ich allen Leuten stelle, mit denen ich hier spreche. Wie werden wir eine gute Gesellschaft?
Indem wir aufhören, uns gegenseitig verbal auf den Mund zu klopfen oder verbal zu beschädigen, weil verbale Aggression geht dann oftmals über in tatsächliche Aggression. Und indem wir uns Mühe geben, die Dinge ganzheitlich zu sehen. Ich halte viel davon, dass man Ursache und Wirkung im Blick behält. Und wir dürfen den Politikern nicht durchgehen lassen, dass sie immer so tun, als wäre das, was sie gestern entschieden haben, einfach nicht mehr Debattenkultur, sondern wir müssen sie stellen auf ihren Fehlentscheidungen und wir müssen sie nageln, dass sie in die Zukunft hinein diese Fehlentscheidung reduzieren. Ich sage immer, wer arbeitet, macht Fehler. Wer behauptet, dass er keine Fehler macht, der arbeitet nicht.
Schöner letzter Satz. Vielen Dank, Klaus Wieselski.
Das war Die gute Gesellschaft. Der Interview-Podcast mit Bent-Erik Scholz. Neue Folgen immer donnerstags überall, wo es Podcasts gibt. Danke fürs Zuhören.